Wir sind im ersten Johannesbrief, im Kapitel 4, ab Vers 11. Johannes spricht zu uns einmal mehr über das Thema Liebe. Vielleicht denkst du dir, nee, nicht schon wieder. Das haben wir schon gehört. Johannes, musst du es schon wieder wiederholen. Ich glaube ja. Johannes ist so wie eine hängengebliebene CD. An manchen Punkten, er wiederholt manches immer und immer wieder in seinem Brief, aber ich möchte uns daran erinnern, dass er eine von Gott inspirierte hängengebliebene CD ist. Ich glaube, dass Gott hier etwas betonen will. Liebe ist die Grundlage unseres christlichen Glaubens. Dass wir uns von Gott geliebt wissen, dass wir seine Liebe in uns wirken lassen und dass wir sie dann rauslassen zu anderen hin. Und wir glauben manchmal, okay, wenn ich was gehört habe, dann habe ich es verstanden, das war's. Oder wenn ich was intellektuell verstanden habe. Aber das ist eigentlich nicht. Biblisch gesehen haben wir was wirklich verstanden, wenn wir es in unser Leben übernommen haben. Und in dem Sinn sagt auch Paulus, ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, weil das ist eigentlich vorteilhaft für euch. Manchmal braucht es ein bisschen, bis es von oben hier ins Herz geht und dann vom Herzen rausgeht, wirklich in das praktische Leben. Und ich glaube, es war Mark Twain, der gesagt hat, ich habe kein Problem mit den Bibelstellen, die ich nicht verstehe, sondern mit denen, die ich verstehe. Weil das ist die Herausforderung, es wirklich zu leben. Und Liebe, das war das Thema von Johannes. Er war der Donnersohn, der zum Apostel der Liebe geworden ist. Und selbst in seinem Alter, als ihm das Alter nicht mehr gestattet hat, lange Predigten zu halten, da ließ er sich in die Versammlung der Gläubigen tragen und sagte jedes Mal, meine teuren Kinder, liebet einander. Und einmal hat ihn jemand gefragt und hat gesagt, Johannes, warum wiederholst du ständig dasselbe? Und er hat gesagt, das ist Gottes Gebot und wer dies hält, der tut genug. Liebet einander. Das ist die Erfüllung des Gesetzes, das ist die Erfüllung von Gottes Gebot. Und das ist unsere Herausforderung, das ist unser Auftrag, das ist unsere Berufung, zu lieben. Und das können wir aus uns selbst ganz schwer. Ich habe von mir natürlich nicht super viel Liebe. Und wir reden jetzt hier nicht über Emotionen, okay? Wir reden über was Praktisches, über Entscheidungen. Liebe ist natürlich für Gott, nicht natürlich für uns. Ich glaube, es sollte natürlich für uns werden, wenn wir von seiner Liebe geprägt sind. Dann wird es auch natürlich für uns, für Menschen, die Gottes Liebe erfahren haben. Und das war der große Punkt, den wir letztes Mal gesehen haben. Gott ist Liebe. Sehen wir auch heute wieder. Gott ist Liebe im Vers 16. Gott ist Liebe. Das ist zutiefst seine Natur. Gott ist ein Liebender. Wir haben letztes Mal viel drüber nachgedacht, über diese unerhörte, unglaubliche Liebe eigentlich. Diese selbstlose, bedingungslose, aufopfernde Liebe, die unser Gott, unser Schöpfer für uns hat. Wie sehr liebt dich Gott? So sehr. Und wenn wir uns so sehr geliebt wissen von Gott, dann tut es etwas mit uns. Und er schreibt uns dann weiter im Vers 11, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Das ist die logische Konsequenz, wenn Gott uns so unglaublich liebt und geliebt hat und immer lieben wird, dann sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Warum? Ich würde sagen, erstens, seine Liebe prägt uns. Ein Stück weit ist es natürlich. Wenn wir geliebt sind, dann reagieren wir. Johannes wird uns sagen, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also Lieblosigkeit in meinem Leben offenbart mir zuallererst ein Beziehungsproblem mit ihm. Und die Lösung ist dann nicht, dass ich mir sage, ich muss mich mehr anstrengen, sondern die Lösung ist, ich muss mehr Zeit mit ihm verbringen. Ich brauche diese Verbindung mit ihm, dass er mich prägt, dass er mich füllt. Wir sind nur Verteiler, wir sind nicht Produzenten. Aber ich kann meine Nähe zu Gott an meiner Liebe zu meinen Mitmenschen messen, sagt uns Johannes. Wir sind schuldig, einander zu lieben. Warum sind wir schuldig? Ich glaube, ein zweiter Grund ist, es wäre wirklich unmoralisch, nur zu empfangen und nicht weiterzugeben. Wenn dir jemand 10 Millionen Euro gibt und du einen Bruder oder eine Schwester siehst, die irgendein Bedürfnis hat und du teilst diesen Reichtum nicht mit ihr, dann ist es eigentlich Sünde, kann man gar nicht anders sagen. Das ist unmoralisch, wenn du so viel empfangen hast, so ein Riesengeschenk und du bist nicht bereit zu teilen. Und die Menschen hungern nach Liebe. Und Gott hat dich geliebt und er liebt dich. Und diese Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, steht im Römerbrief. Und deswegen sind wir auch schuldig, unsere Mitmenschen zu lieben. Sind wir ihnen schuldig, sind wir auch Gott schuldig. Das ist mein dritter Punkt hier. Es ist Gottes Gebot. Was Johannes uns hier schreibt, ist nicht irgendwie ein Vorschlag. Es ist ein Gebot. Wir sind es Gott schuldig. Es ist unser heiliges Vorrecht und unsere heilige Pflicht zu lieben. Also ganz konkret hier die Geschwister zu lieben. Und das ist ganz konkret, das ist ganz praktisch. Guck dich ruhig mal um. Es sind die Menschen, die neben dir sitzen und hinter dir sitzen, die du lieben sollst. Das sind die Objekte deiner Liebe. Das ist dein Auftrag. Nicht irgendwie abstrakt. Guck dich um. Und bei dem einen fällt es uns leichter, bei dem anderen fällt es uns schwerer, oder? Zu lieben. Aber ich würde sagen, gerade die, wo es uns schwerer fällt, das sind gerade die, wo es drauf ankommt. Die sind ein Test für mich, wie meine Beziehung zu Gott aussieht. Ich meine, jeder kann die lieben, die mich lieben oder die mir sympathisch sind oder mit denen ich so auf der gleichen Wellenlänge bin. Aber für die, die so anders sind als wir, die uns vielleicht nicht viel Liebe entgegenbringen, von denen wir nicht sehr viel Wertschätzung erfahren, die zu lieben, da braucht man echt Gottes Hilfe. Und das Wunderbare an Familie ist ja, dass man sich seine Geschwister nicht aussuchen kann. Freunde, Kumpels kann man sich aussuchen. Geschwister werden uns geschenkt. Ob wir uns das wünschen oder nicht. Geschwister werden uns geschenkt. Und gerade die, mit denen du dir so ein bisschen schwer tust, sieh sie als Gottes Geschenk an dich. Geschenk Gottes, dass du reifen kannst, dass du geistlich wachsen kannst, dass du in eine tiefere Abhängigkeit von Gott wachsen kannst. Weil du merkst, oh Herr, ich brauche dich wirklich für dieses Projekt. Das kann ich nicht aus eigener Kraft. Und es ist Gottes Gebot. Sich zu weigern, die Geschwister zu lieben, Lieblosigkeit ist ungehorsam gegen Gott. Man kann es gar nicht anders sagen. Also lass uns die Herausforderung annehmen. Vierter Punkt, ich weiß, dass Jesus mich so sehr liebt, aber ich weiß auch, dass er nicht nur mich liebt mit dieser unglaublichen Liebe, sondern auch jeden Einzelnen von euch, von meinen Geschwistern. Und wie kann ich mich weigern, die zu lieben, die Gott so sehr liebt? Und das hilft uns auch, wenn wir einander ganz bewusst als Geliebte Gottes sehen. Geliebte Gottes. Uns hier im Leib Christi, in der Familie. Meine Frau ist nicht nur meine Frau, sie ist auch Gottes Tochter, die er unendlich liebt. Meine Kinder sind seine Kinder. Es gibt uns die richtige Perspektive. Und dann der fünfte Punkt dazu ist, es ist sehr konkret, es ist sehr persönlich, es ist sehr praktisch, weil Gott will sie durch dich leben. Gott ist Geist. Und wir sind sein Leib. Und wie unser Leib schuldig ist, dem Geist zu gehorchen, so wollen wir unserem geistigen Haupt gehorchen, nämlich Gott, Jesus. Und das ist das Muster, wir empfangen Gottes Liebe, sie wirkt in uns und wir geben sie weiter. Wir sind nicht nur berufen, Empfänger zu sein, Gefäße zu sein, die Gottes Liebe auffangen, sondern wir sind berufen, Kanäle zu sein, durch die sie fließen kann. Und erst wenn wir seine Liebe weitergeben, dann leben wir eigentlich echtes biblisches Christentum. Dann machen wir die volle christliche Erfahrung. Und dann wird das Leben mit Gott ein Abenteuer sein. Also Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Falscher Vers, Vers 11, Geliebte, wenn Gott uns, aber auch nicht schlecht, ja? Passt zusammen. Wiederholt es ja immer wieder. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet oder zur Reife gelangt. Gott ist Geist. Seine Essenz können wir nicht wirklich sehen, nicht mit unseren irdischen Augen, ist nicht sichtbar. Aber wir wissen, Gott ist sichtbar geworden in Jesus Christus. Er hat in Jesus Christus Fleisch und Blut angezogen. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und Gott will in uns wohnen und er will sich uns ansehen. Und er will durch uns seine Liebe sichtbar machen. Ganz praktisch, ganz konkret. In unseren Werken, in unseren Worten. Gott offenbart sich im Normalfall nicht so rein geistlich. Wenn du für jemanden betest, bitte Herr, offenbar dem so und so, dass du ihn liebst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Gott ihm nicht einfach nur irgendwie so mit einem Liebesgefühl übermannen wird. Ich meine, ab und zu passiert es, berichten Menschen das, wo ihnen plötzlich die Liebe Gottes bewusst wird und sie brechen zusammen und heulen sich die Augen aus. Ab und zu passiert es, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, wenn du so betest, Herr, zeig ihm deine Liebe, dass Gott dich gebrauchen will dazu, dass Gott es durch dich tun will. Und zwar ganz praktisch, indem du den so und so besuchst und für ihn betest oder ihm irgendwas Gutes tust. Also Liebe ist praktisch. Es geht hier um Entscheidungen, um Taten, um Geben, um Opfer. Denkt an Gottes Liebe. Vers 9 hat man das. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Das war ein Opfer, das war Hingabe, das war praktisch, nicht nur theoretisch. Und Johannes hat uns schon im Kapitel 3, im Vers 18 geschrieben, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Ich glaube, es ist ein wichtiger Vers für uns. Lasst uns Liebe nicht zu irgendwas Theoretischem machen oder zu einem Gefühl alleine. Ich glaube, es ist so unsere Tendenz. Eine 96-jährige Frau schrieb an ihren Neffen, der Pastor ist, und sie schrieb ihm Folgendes. Wenn du den Tag ohne Koffein beginnen kannst, wenn du die mangelnde Bildung eines Freundes ignorieren kannst und ihn nicht gleich korrigieren musst, wenn du jeden Tag dasselbe essen kannst und trotzdem dafür dankbar bist, wenn du ehrlich sagen kannst, dass du keine Vorurteile gegen irgendeine Rasse oder Kultur hast, dann bist du fast so gut wie dein Hund. Sie hat einen guten Punkt da. Wir denken manchmal, okay, wir lieben, ist ja alles okay, wenn wir so theoretisch, ja, ich habe keine Vorurteile gegen irgendjemanden, ich bin ein dankbarer Mensch, so dieses. Also es ist viel praktischer als das. Bin kein guter Christ, ich erfülle Gottes Gebot hier nicht, nur wenn ich sagen kann, ah, ich habe eigentlich momentan keine Probleme mit irgendjemandem und habe Frieden so mit der ganzen Welt. Das ist ja wunderschön und ist auch gut so. Aber ist noch ein bisschen zu wenig, oder? Noch so ein bisschen theoretisch. So, ich liebe euch alle. Nee, es ist praktisch. Eine Gruppe von Forschern hat 4- bis 8-Jährige befragt, was Liebe bedeutet. Und die haben eigentlich eine ganz gute Vorstellung davon. Vielleicht besser oder klarer als mancher Erwachsener. Die 8-jährige Rebecca beantwortet die Frage folgendermaßen. Sie schreibt, meine Oma ist alt geworden und hat Arthritis. Sie kann sich nicht mehr die Zehennägel lackieren, weil sie sich nicht mehr bücken kann. Mein Opa macht ihr jetzt immer die Nägel, obwohl er auch Arthritis hat. Das ist Liebe. Amen. Das ist Liebe. Oder der 4-jährige Billy schreibt, jemand liebt dich, wenn sie dich anders bei deinem Namen rufen als andere. Du weißt, dass dein Name sicher ist in ihrem Mund. Schon fast philosophisch. Aber ist tief. Dein Name ist sicher in ihrem Mund. Das hat viel mit Liebe zu tun. Wie wir reden über andere, besonders wenn sie nicht dabei sind. Die Chrissy, 6 Jahre alt, schreibt, Liebe ist, wenn du ausgehst zum Essen und du jemandem die meisten von deinen Pommes gibst, auch wenn er dir keine von seinen gibt. Elena, 5 Jahre alt, schreibt, Liebe ist, wenn die Mami dem Papi das beste Stück von dem Hähnchen gibt. Terry, 4 Jahre alt, schreibt, Liebe bringt dich zum Lächeln, wenn du müde bist. Samantha, 5 Jahre. Liebe ist, wenn dir jemand wehtut und du so wütend bist, aber du schreist sie nicht an, weil du weißt, dass das ihre Gefühle verletzen würde. Und der 8-jährige Max schreibt, Gott hätte Zauberworte sagen können, um die Nägel vom Kreuz fallen zu lassen, aber er hat es nicht getan. Das ist Liebe. Diese aufopfernde, hingebende, praktische, gebende, dienende Liebe. So hat Gott uns gelebt. Und diese Art von Liebe ist das Erkennungszeichen von Christen, sagt uns Johannes. Jesus hat uns das gesagt. Johannes Evangelium, Kapitel 13, da hat er gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Diese Liebe Gottes in uns und durch uns. Weil das ist nicht natürlich für uns Menschen, oder? Das ist nicht normal, das haben wir nicht in uns selbst. Das ist übernatürlich. Das können wir nicht aus uns produzieren, deswegen ist es auch ein Kennzeichen. Eins von mehreren Kennzeichen. Ihr wisst ja, Johannes hat diese verschiedenen Tests, ob wir in der rechten Beziehung sind mit Gott. Wiederholt er auch immer wieder. Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Es ist jetzt hier viel Gerede davon, von Gott in mir und wir in Gott. Denkt einfach Beziehung, wenn er das sagt. Wir haben Beziehung mit Gott. Gott ist uns nahegekommen in Jesus Christus. Jesus hat unsere Sünden, die uns vom Vater trennen, weggenommen und er ruft uns in eine persönliche, intime Beziehung mit sich selbst. Und wie gesagt, um fruchtbar sein zu können für ihn, um lieben zu können, so wie er uns geliebt hat, müssen wir an ihm dranbleiben, wie die Rebe am Weinstock. Denn Jesus hat gesagt, getrennt von ihm können wir nichts tun. Und ich habe euch da mal zwei Fotos mitgebracht, nachdem wir den Weinstock und die Reben studiert haben, bin ich mal im Herbst durch die Weinberge gegangen und habe mal ein paar Fotos gemacht. Guck mal, das ist gesunder Weinstock. Das sind gesunde Reben. Die sind fruchtbar. Aber auf dem nächsten Bild, seht ihr die da unten? Das ist so eine Rebe, die abgetrennt ist vom Weinstock. Das braune Teil da unten. Mit den, weiß nicht, schrumpeligen Trauben drauf. So sehen wir aus, wenn wir von Christus getrennt sind. So schrumpelig wird dann unsere Liebe. Stinkt vielleicht sogar ein bisschen. Vielleicht bemühen wir uns, Frucht hervorzubringen, aber es wird nicht wirklich gut funktionieren. Weil wir haben es nicht in uns selbst. Getrennt von ihm können wir das nicht tun. Also wir müssen in ihm bleiben. Wie bleiben wir in ihm? Durch Vertrauen, Glauben, durch Gemeinschaft, indem wir mit ihm reden, indem wir auf ihn hören, seinem Wort, durch Gehorsam, durch Hingabe. Und wir haben hier gelesen, Gott wohnt in unserem Herzen, Gott wohnt in unserem Innersten, durch die Person des Heiligen Geistes. Das ist eins dieser Tests, eins dieser Kennzeichen, dass unsere Beziehung mit Gott okay ist. Das Zeugnis des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Vers 13. Zweite Test ist der Liebestest. Das sehen wir in Vers 16. Und dann haben wir den Glaubenstest, Verse 14 und 15. Wir glauben die richtigen Dinge über Jesus, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Da steckt schon wahnsinnig viel drin. Dreieinigkeit zum Beispiel, Vater und der Sohn, die Menschwerdung Jesu. Wir glauben, dass er der Heiland ist. Da steckt das ganze Evangelium drin. Dass Jesus derjenige ist, der unsere Beziehung mit Gott heilt, uns versöhnt, es wieder gut macht. Nicht unsere eigenen Werke, nicht das, was wir leisten, nicht unsere Religiosität, sondern Jesus allein. Er kann die Beziehung mit Gott heilen durch sein Werk am Kreuz für uns. Also wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Da steckt die Göttlichkeit Jesu drin. Wenn wir einen Sohn haben, dann ist er Mensch, wie wir Mensch sind. Wenn unser Hund einen Sohn hat, ist er ein Hund. Wenn Gott einen Sohn hat, ist er Gott. Wenn Jesus Gott ist, dann ist er auch der Herr. Auch das steckt hier drin, dass er unser Herr und Gott ist, dass er wirklich das Sagen hat in unserem Leben. Wir glauben, dass Gott uns liebt, im Vers 16. Und wenn wir das wirklich glauben, das wird uns befreien, auch selbst zu leben. Und dann der vierte Test ist der Gehorsamstest. Den werden wir sehen im Kapitel 5, im Vers 2. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Johannes greift immer wieder einen von diesen Tests hier heraus, aber eigentlich gehören alle zusammen, die sind eine Einheit. Das heißt, wenn all diese Dinge vorhanden sind in deinem Leben, wenn du an Jesus glaubst, an den biblischen Jesus glaubst, wenn du das Zeugnis des Heiligen Geistes hast, wenn du liebst, wenn du Gott gehorsam bist, dann kannst du wirklich zuversichtlich sein, dass du in der richtigen Beziehung bist mit Gott. Man kann nicht unbedingt so einen Einzelnen rausnehmen, sagen wir irgendwie so ein New Age Freak kommt daher und sagt, hey, ich liebe euch alle, peace. Ich glaube nicht wirklich, dass Jesus Gott ist und schon gar nicht, dass er der Herr ist und der Retter ist, aber Mann, ich habe Liebe, peace, ich liebe euch alle. Hey, das ist nicht genug. Oder wir könnten an irgendeinen gesetzlichen Pharisäer denken, der sagt, ich halte die Gebote, ich bin gehorsam. Liebe ist mir zwar nicht wirklich so wichtig, glaube nicht, dass Jesus der Messias ist, aber Mann, ich bin gerecht. Hey, sorry, das ist nicht gut genug. Das ist auch eine Illusion, deine Gerechtigkeit eigentlich. Aber das ganze Paket hier ist der Test. Selbst wenn Johannes mal den und mal den Punkt herausgreift. Ich finde es auch interessant, darüber nachzudenken, was Johannes uns nicht als Test oder als Kennzeichen für einen wahren Christen hier nennt. Dinge, die wir vielleicht aufführen würden. Wie ein echter Christ, der betet, oder? Das macht einen Christen aus. Ja, Johannes nennt hier nicht beten, obwohl ein echter Christ beten wird. Er nennt auch nicht Gottesdienstbesuch als einen Test. Obwohl, wenn wir Gott lieben und unsere Geschwister lieben, werden wir in Gemeinschaft sein. Auch nicht das äußere Bekenntnis, obwohl Christen bekennen werden. Auch nicht das Ausüben von Geistesgaben oder Zeichen und Wunder oder irgendwelchen großartigen Taten für Gott. Jesus selbst hat gesagt, am Tag des Gerichts werden manche zu ihm kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht all diese abgefahrenen, tollen Dinge für dich getan? Und er wird ihnen antworten, meine Übersetzung, er wird antworten, ich habe euch nicht gekannt. Wir haben keine Beziehung. Das, was ihr da getan habt, das kam nicht aus der Beziehung mit mir heraus. Und diese Leute waren echt getäuscht. Die haben gedacht, hey, passt doch alles, Herr, Herr, haben wir nicht. Und Jesus sagt, Johannes nennt uns auch nicht Bibelwissen oder Bibellesen, obwohl Christen Bibel lesen werden. Aber das sind alles keine sicheren Zeichen. Johannes nennt uns persönlichen Glauben und Gehorsam, Hingabe, Liebe und den Heiligen Geist. Besonders spricht er über Liebe hier. Diese Erfahrung von Gottes Liebe zu uns und durch uns zu anderen, das gibt uns Zuversicht und Frieden, auch im Blick auf den Tag des Gerichts. Das lesen wir im Vers 17. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Wenn er hier sagt, vollendet, wird dieser Gedanke, die Liebe ist zur vollkommenen Reife, gelangt. Denn wir sind wie er in dieser Welt. Ist die Wahrheit, wir sind wie er, völlig gerecht, völlig gerechtfertigt von Gott, sündenlos, nicht praktisch, aber sündenlos gesprochen von unserer Position vor Gott, freigesprochen. Wir dürfen wissen, unsere Sünde ist schon gerichtet in Jesus, deswegen wird sie nicht mehr in der Zukunft gerichtet werden. Die ist schon gerichtet am Kreuz. Wir werden nicht mehr damit konfrontiert werden, wir werden nicht mehr dafür zur Verantwortung gezogen werden. Für uns wird es im Gericht nur mehr um Belohnungen gehen. Und da können wir mit einer ganz anderen Zuversicht und mit einem ganz anderen Gefühl auf das Gericht Gottes zugehen. Das kann man wert. Oder ist ein Unterschied, ob du zur Entscheidungsprüfung gehst, da geht es um Durchfallen oder nicht Durchfallen, oder ob du irgendwie so zwischen 1 und 2 stehst und es ist so eine Verbesserungsprüfung, du kannst dich eigentlich nur mehr verbessern, geht mit einem anderen Gefühl rein, mit einer ganz anderen Lockerheit. Wir sind wie er. Auch wenn das Und das ist ein Gedankengang auch hier, wenn wir in unserem praktischen Leben immer mehr wie Jesus sind in dieser Welt, ihm ähnlich, liebende, dann ist das uns auch eine Bestätigung. Dann gibt es uns eine Zuversicht, dass wir in der rechten Beziehung sind mit Gott, dass wir gerechtfertigt sind. Dann werden wir keine Angst mehr vor Gericht haben oder Zweifel haben, ob wir gerettet sind. Er hat uns im Kapitel 3, im Vers 18, was Ähnliches geschrieben. Da schreibt er, da bringen wir unsere Herzen zur Ruhe vor ihm. Vers 18 hier im Kapitel 4, Furcht ist nicht in der Liebe. Furcht vor Gericht. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe oder noch nicht voll gereift in der Liebe. Diese Furcht vor Gottes Gericht. Diese Furcht haben wir, wenn wir an Gottes Liebe für uns zweifeln. Wenn wir das wirklich verinnerlichen, wenn wir das wirklich ergreifen können, dass Gott uns unendlich, leidenschaftlich, bedingungslos liebt. Wenn wir das wirklich in uns drin haben, wenn es präsent ist, Gott liebt mich, dann werde ich vor nichts mehr Angst haben. Wenn wir das Vaterunser beten und es echt Realität ist für uns, wenn wir sagen können, Vater unser im Himmel. Augen zu Gott erheben, wow, der allmächtige, heilige, ewige Gott, der alles kann, dem nichts unmöglich ist, der mächtiger ist als alles in dieser Welt, der mich lieb hat. Und ich kann zu ihm sagen, Papa, er ist mein Vater im Himmel, dann wovor soll ich mich fürchten? Mein allmächtiger Papa liebt mich. Unendlich. Da kann ich so sicher, so geborgen sein in seiner Liebe, in dem, wer er ist und wer ich in ihm bin. Paulus konnte das schreiben in Römer 8, Vers 38. Ihr kennt die Stelle, da schreibt er, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also wenn ich mich von ihm geliebt weiß, wirklich, wenn ich das annehmen kann, das wird mir unendliche Gewissheit und Zuversicht und Frieden geben in allen Situationen. Wer sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Vielleicht auch in dem Sinn. Fürchten wir uns vielleicht vor Gericht, wenn wir unser Leben anschauen und sagen müssen, oh Mann, das ist so lieblos. Wenn du anfängst vielleicht sogar zu zweifeln, ob du gerettet bist. Aber wenn du gereift bist, wenn du vollendet bist in dieser Liebe, wenn du völlig überzeugt bist und beeindruckt bist und geprägt bist von Gottes Liebe für dich und wenn du dein Leben betrachtest und sagen kannst, ah, ich weiß, es ist absolut noch nicht perfekt, aber ich kann sehen, Gott hat mich verändert und Gott ist am Wirken in meinem Leben und er verändert mich immer mehr. Der Heilige Geist wirkt in mir und seine Liebe fließt in dich und aus dir zu anderen, dann kannst du große Zuversicht haben. Großen Frieden, musst keine Angst haben, wenn du in die Ewigkeit schaust. Dann lesen wir im Vers 19 wieder, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott ist der Initiator und wir lieben, wir reagieren, weil er uns geliebt hat. Lieben wir ihn und unsere Mitmenschen. Und ich meine, Gott lieben ist überhaupt nicht schwer. Wenn du Gott wirklich erkennst, wer er ist, dann wirst du ihm lieben. Weil es gibt keine liebevollere oder liebenswertere Person im ganzen Universum. Das ist natürlich, das ist ganz normal. Aber dann wird Gottes Liebe dich auch prägen, dass du andere liebst. Wird ein Stück weit auch automatisch passieren, wenn wir geprägt sind von seiner Liebe. Wie gesagt, die Ursache von Lieblosigkeit in unserem Leben ist, dass wir uns von der Quelle entfernt haben. Und die Lösung ist, dass wir zu ihm zurückkehren. Vers 20, da haben wir wieder eines von diesen falschen Bekenntnissen, die Johannes korrigiert. Und er schreibt hier, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Oh Johannes, was meinst du wirklich? Ich mag das, ich mag diesen alten Kerl. Der verschwendet keine Zeit mehr damit, heiß um den Brei rumzureden. Der sagt einfach, wie es ist. Er sagt, wenn du sagst, ich liebe Gott und hasst deinen Bruder, dann bist du ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Also wenn du dich weigerst, deinen Bruder, deine Schwester zu lieben oder zu vergeben, dann erzähl uns nicht, dass du Gott liebst. Denn dann bist du eigentlich Gott ungehorsam und du liebst ihn nicht. Denn wir lieben Gott, wenn wir seine Gebote halten. Es geht hier nicht um ein warmes Gefühl irgendwie, es geht um Entscheidungen, um Hingabe. Georg besucht eine Bibelklasse bei Professor Schmidt. Und der ist bekannt dafür, für seine sehr praktischen Lektionen. Und einmal kamen die Schüler in die Klasse rein und da hing so eine große Zielscheibe vorne an der Wand. Und Dartpfeile lagen auf dem Tisch. Professor Schmidt hat gesagt, okay, Kids, ihr dürft heute ein Bild zeichnen. Wenn es irgendjemanden gibt, der euch geärgert hat oder den ihr nicht mögt, dann dürft ihr ein Bild von dem zeichnen und das dürft ihr dann hier auf diese Zielscheibe hängen und dann dürft ihr die Dartpfeile auf dieses Bild werfen. Vielleicht haben das manche von euch im Büro, ich weiß nicht. Das Bild vom Chef oder so. Und dann haben die Kinder begonnen zu zeichnen. Und ein Freund von dem Georg hat einen Typen gezeichnet, der ihm seine Freundin ausgespannt hat. Und ein anderer hat ein Bild von seiner jüngeren Schwester gezeichnet. Und der Georg wollte ganz besonders lustig sein und hat ein Bild von dem Professor Schmidt gezeichnet. Und dann haben sich die Kinder in der Reihe aufgestellt und haben begonnen, diese Dartpfeile auf ihre Bilder zu werfen. Und das war so ein Heidenspaß und alle haben gelacht, das war sehr lustig. Und manche haben ihre Pfeile so fest geworfen auf ihre Bilder, dass diese Bilder zerrissen sind. Und dann war Georg sehr wütend und enttäuscht eigentlich, als der Professor Schmidt gesagt hat, setzt euch wieder hin, bevor er sein Bild aufhängen konnte und seine Pfeile da drauf werfen konnte. Und dann ist der Professor Schmidt nach vorn gegangen und hat diese Zielscheibe von der Wand genommen und hinter der Zielscheibe hing ein Bild von Jesus. Und da hat sich betretenes Schweigen breit gemacht, als die Kinder das Gesicht Jesu anschauten, das durchlöchert war und entstellt war und zerrissen war und die Augen waren ausgestochen. Und Professor Schmidt las nur diese Worte Jesu vor. Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Im Positiven wie im Negativen. Und Jesus hat auch noch gesagt, was ihr nicht getan habt, ihnen nicht getan hat, habt ihr auch mir nicht getan. Also die Art, wie wir Jesus lieben, sehr praktische Art, sehr persönliche Art, wie du Jesus lieben oder ihn auch hassen kannst, ist, was machst du mit deinem Bruder? Was machst du mit deiner Schwester? Das hast du ihm getan. Dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Jetzt haben wir nochmal eine Wiederholung, eine Zusammenfassung. Kapitel 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Messias, der von Gott gesandte Retter, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Das heißt, seine Geschwister. Ganz natürlich, ganz klar. Und jetzt haben wir hier eine ganz praktische Definition von Liebe. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Es gehört zusammen. Vers 3, denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Warum sind sie nicht schwer? Weil der Heilige Geist in uns ist, weil wir neu geboren sind von ihm und er uns ein neues Herz gegeben hat und neue Impulse in unser Herz. Und weil wir eigentlich das tun wollen, was Gott uns sagt in seinem Wort. Hier, seine Worte sind in Liebe gegossene Worte. Das ist Liebe in Wort. Das ist, was es bedeutet, zu lieben, was Gott uns hier sagt. Und eigentlich wollen wir das tun, wenn er in unserem Herzen wohnt. Das ist wie, wenn Gott mir sagt, liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde. Das ist ein hoher Standard. Und man, da versage ich immer wieder. Aber eigentlich will ich das. Eigentlich will ich das. Ich liebe meine Frau und ich habe eine Hingabe an sie gemacht. Eigentlich sagt mir Gott nur das in seinem Wort, was ich tief in meinem Herzen tun will. Also deswegen ist es nicht super schwer, was Gott mir sagt, weil ich will es ja eigentlich. Das ist so, als würde Gott mir das Gebot geben, geh hin und kauf dir ein Eis. Okay, ich mag das Gebot, das ist ein gutes Gebot. Das will ich tun. Und so, wenn wir wiedergeboren sind aus dem Geist Gottes, wenn wir mit Jesus leben, dann brauchen wir auch nicht wirklich viele Gebote. Weil wir wollen das Richtige tun. Die Gebote des Gesetzes eigentlich für die Ungläubigen, für die Halbherzigen, für die Sünder, sagt uns der Paulus. Aber wir kennen Gott, der die Gebote gegeben hat. Und wir wissen, er ist Liebe. Und wenn wir ihn lieben, werden wir seine Gebote halten. Auch das lerne ich immer mehr, dass seine Gebote Ausdruck von Liebe sind. Dass das, was Gott uns sagt in seinem Wort, dass er uns das deswegen sagt, weil er es gut mit uns meint. Weil er das absolut Beste für uns hat. Das ist das Heilste, das ist das Beste, das sind in Wort gegossene Liebe, was wir hier lesen. Als junger Mensch habe ich das öfter mal so ein bisschen angezweifelt oder mal in Frage gestellt. Oh Gott, ich verstehe nicht, warum sagst du mir das oder das? Aber mittlerweile bin ich auch aus persönlicher Erfahrung absolut davon überzeugt, dass das, was Gott uns in seinem Wort sagt, das absolut Beste und das Heilste und dass es gut ist, wenn wir auf Gott hören. Das ist meine Erfahrung. Immer, wenn ich darauf gehört habe, was Gott mir sagt, selbst wenn ich es nicht verstehe, aber dann war es gut und war es heil. Und immer, wenn ich gedacht habe, ich weiß es besser, dann habe ich mir eigentlich selber wehgetan und anderen. Hey, die Bibel, die wir hier in unseren Händen halten, das ist ein Liebesbrief Gottes. Das ist nicht Gesetz. Das ist nicht eine Last. Das ist nicht eine Bürde. Das ist ein Liebesbrief für dich und für deine Mitmenschen. Also lass uns Gott vertrauen und lass uns leben. Ich möchte mit dem schließen, was Johannes immer wieder gesagt hat. Meine lieben Kinder, liebet einander. Und Vater, darum bitten wir, dass du uns füllst und dass du uns stärkst und dass du uns zurüstest durch deinen Geist. Herr, du kennst uns besser, als wir uns selbst kennen. Wenn wir uns diese Tests vor Augen halten, die Johannes uns aufführt, du kennst unser Leben, du kennst unser Herz. Und Herr, du kennst es auch, wo wir Dinge im Herzen haben, die wir aber oft so unvollkommen rauslassen und umsetzen und Ich möchte ganz konkret um deine Hilfe beten heute Morgen, dass du uns neu füllst. Ich danke dir, dass du uns so lieb hast, Herr. Ich danke dir, dass du uns so hingegeben bist. Ich danke dir, dass du so weit gegangen bist, um uns zu erlösen und dass du den höchsten Preis bezahlt hast, der je für irgendwas bezahlt wurde. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du für uns bist und mit uns bist und dass du uns lieb hast, Vater. Und ich bitte dich, stärk uns jetzt, dass wenn wir hier rausgehen, dass wir auch einander lieben können und unsere Mitmenschen lieben können, unsere Familien lieben können, unsere Kollegen lieben können. Ganz besonders unsere Geschwister lieben können. Herr, wir können es. Frage ist, wollen wir? Du sagst uns, deine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Und also wollen wir im Glauben dafür Danke sagen, dass du uns befähigt hast. Ich möchte jetzt einfach bitten, dass du uns lehrst und hilfst, es umzusetzen. Ganz praktisch. Vielleicht manchmal auch gegen unsere Gefühle, aber praktische Entscheidungen zu treffen. Und Herr, vergib uns, wo wir versagt haben. Erneuer uns heute Morgen und rüst uns neu zu. Sende uns neu aus, wenn wir aus seiner Gegenwart jetzt gehen und wieder aufeinander zugehen. Herr, dass wir strahlen und leuchten und lieben, so wie das Angesicht von Mose gestrahlt hat, als er von der Gemeinschaft mit dir herausgekommen ist. Darum bitten wir, Herr, dass du dein gutes Werk in unserem Leben vollendest, das gute Werk, das du begonnen hast. In Jesu Namen. Amen.